Kapitel 5. Ich lese uns das ganze Kapitel. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, in jener Zeit und sprachen: Lobet den Herrn, dass Führer in Israel anführten, dass willig sich zeigte das Volk. Höret zu, ihr Könige, merket auf, ihr Fürsten. Ich will dem Herrn singen. Dem Herrn, dem Gott Israels, will ich spielen. O Herr, als du von Seir auszogest, als du einhergingst vom Gefilde Edom, da erzitterte die Erde und der Himmel troff, ja, die Wolken troffen vom Wasser. Die Berge zerflossen vor dem Herrn. Der Sinai dort zerfloss vor dem Herrn, dem Gott Israels. Zu den Zeiten Samgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet. Und die auf Pfaden wandelten, kriegen krumme Wege. Es mangelten Führer in Israel, sie mangelten, bis ich, Deborah, aufstand. Bis ich aufstand, deine Mutter in Israel. Israel erwählte neue Götter. Da war Krieg in ihren Toren. Und kaum ein Schild oder Speer zu sehen unter 40.000 in Israel. Mein Herz gehört den Regenten Israels, den Freiwilligen unter dem Volke. Lobet den Herrn, die ihr auf schönen Eselinnen reitet, die ihr auf Decken sitzet und die ihr auf dem Wege gehet. Denket nach. Trotz des Schreiens des Zerstörers soll man da selbst an den Brunnen preisen die gerechten Taten des Herrn, die gerechten Taten seines Führers in Israel. Da soll zu den Toren hinabsteigen das Volk des Herrn. Wohlauf, Deborah, wohlauf und singe ein Lied. Mache dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams. Da stieg hinunter der Überrest der Edlen des Volkes. Der Herr selbst fuhr herab unter den Helden. Von Ephraim zog herab, deren Wurzeln in Amalek waren. Hinter dir her, Benjamin, inmitten deiner Volksstämme. Von Machir kamen Befehlshaber, von Zebulun, die den Zeltstab handhaben. Auch meine Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah, und Issachar ward wie Barak ins Tal gesandt, folgte ihm auf dem Fuße nach. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Blöken der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Gilead verblieb jenseits des Jordans, und warum hielt sich Dan bei den Schiffen auf? Asser saß am Gestade des Meeres und verblieb in seinen Buchten. Sebulun aber ist das Volk, das sein Leben dem Tode preisgibt, auch Naphtali auf den Anhöhen des Feldes. Die Könige kamen und stritten. Da stritten die Könige der Kananiter zu Tanach am Wasser Megiddo. Beute in Silber machten sie nicht, die Sterne am Himmel kämpften mit, sie verließen ihre Bahnen und stritten wider Sisera. Der Bach Kison riss sie fort, der feindliche Bach, der Bach Kison, meine Seele tritt kräftig auf. Da stampften die Hufe der Rosse von dem Jagen seiner Edlen. Verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn, ja, fluchet sehr ihren Bürgern, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Helden. Gepriesen sei Jael vor allen Weibern, das Weib Hebers des Kenitters, gepriesen sei sie vor allen Weibern im Zelte. Milch gab sie, als er Wasser forderte. Butter brachte sie in prächtiger Schale. Sie streckte ihre Hand aus nach dem Pflock, ihre rechte nach dem schweren Hammer. Sie hämmerte den Sisera, sie durchschlug sein Haupt, zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Er krümmte sich zu ihren Füßen, fiel nieder und lag da, zu ihren Füßen krümmte er sich und fiel. Wo er niedergesunken war, da blieb er liegen. Die Mutter Siseras sah durchs Fenster und schrie klagend durchs Gitter. Warum kommt sein Wagen so lange nicht? Warum verspätet sich also sein Gespann? Die Klugen unter ihren Fürstinnen antworteten, und auch sie beantwortete sich ihre Fragen so: Sollten sie nicht Beute finden und verteilen, ein oder zwei Weiber für jeden Mann, Beute von bunten Kleidern für Sisera, Beute von bunt gewirkten Kleidern, doppelt gewirktes buntes Zeug für die Hälse der Geraubten. Also müssen umkommen, o Herr, alle deine Feinde, die aber ihn lieben, müssen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Wir haben hier in der Bibel eigentlich eines der, ich sag's mal, seltsamste Kapitel oder verwunderlichste Kapitel ist vielleicht der richtige Ausdruck in der ganzen Bibel, und zwar, wir haben ein Siegeslied. Wir haben ja immer wieder Siegeslieder, zum Beispiel das Lied des Mose, das Lied des Lammes und das Lied der Deborah. Und zwar, wenn man die anderen Lieder anguckt, dann sieht man immer, dass Gott solche Dinge benutzt, um geistliche Prinzipien einfach anzuzeigen. Wir sind ja weiterhin im Buch Richter, das heißt, wir sind weiterhin bei einem Volk, das das Land des Glaubens eingenommen hat, bei einem Land, das im Kompromiss lebt, und in einem Land, wo ein Volk ist, das langsam mit kleinen Schritten vom lebendigen Gott abfällt, und Gott holt sie immer wieder, das haben wir gesehen. Jetzt waren wir das letzte Mal in Kapitel 4 und dort hatten wir gesehen, dass letztendlich hier Gott die Deborah eine Frau beruft und dass es einen Grund hatte, weil sie nämlich eine Prophetin war. Und das Prophetenamt war zur Zeit des Neuen Testamentes. Prophetenamt war im Alten Testament von Gott gegeben, sowohl für Männer wie für Frauen. Aus dem Grund hat hier die Deborah letztendlich das Prophetenamt ausgeführt. Das ist heilsgeschichtlich eindeutig. Und zum Zweiten, wir hatten ja noch die Stelle gelesen, die ich nochmals lesen will, in Hebräer 11, Vers 32. Und zwar, wenn man nämlich hinter die Aufzählung sich anzieht, dann fällt einem etwas auf, Vers 32. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und so weiter. Das Interessante ist, es wird nicht die Deborah aufgezählt, sondern Barak. Das heißt, die ursprüngliche Aufgabe hatte ja der Barak. Wir haben gesehen, dass er versagt hat. Wir haben gesehen, dass Gott dann die Prophetin nimmt und handelt. Aber Gott hat wegen dem seine Ordnung nicht aufgehalten. Nicht umgedreht oder hat seine Ordnung praktisch anders laufen lassen, sondern es war einfach so, es war von Gott her ein situationsbezogenes Eingreifen durch eine Prophetin. Und darum haben wir das letzte Mal in dem Zusammenhang die Rolle der Schwester und die Rolle der Frau behandelt, um das zu begreifen, wie das geht. Und jetzt kommt genau die Frau, die Gott als Werkzeug benutzt hatte und erklärt geistliche Prinzipien, indem sie ihr Siegeslied singt. Und dann unter der Inspiration des Heiligen Geistes praktisch erklärt, was hier eigentlich passiert ist, als diese Deborah diesen Kampf gekämpft hat. Ich denke, dass nur wichtig ist, dass man vielleicht der Vers 6, das ist so die Überschrift, wo es heißt, zu den Zeiten Samskars des Sohnes Anhats, zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet und die auf Pfaden wandelten, gingen krumme Wege. Das ist genau die Situation des Abfalls. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Das heißt, der Pfad der Nachfolge war letztendlich verödet. Und das ist geistlich immer so. Wenn geistlich Öde eintritt, wenn ein geistlicher der Mangel auftritt, wenn man geistlicher Durst oder Hunger erleidet, wenn etwas verödet, dann beginnen die Leute, das ist eine logische Folge, krumme Wege zu gehen. Ich kenne das von mir. Wenn du innerlich austrocknest, geistlich, und in die Krise kommst, dann wirst du krumme Wege gehen, ob du willst oder nicht. Das ist eine logische Folge. Das sind ursächliche Zusammenhänge. Und das haben wir hier. Und mitten in diesem, man muss uns immer wieder vergegenwärtigen, mitten drin im Abfall, mitten drin, wenn alles kippt, zeigt die Deborah mit ihrem Siegeslied, wie es eben anders geht. Und dann siehst du wiederum, auch in diesem Siegeslied, wie hier die Linie auseinandergeht. Und in Zeiten des Abfalls gibt es immer zwei Linien, die kommen dann ganz krass raus. Aber wir dürfen uns nicht täuschen, auch in Zeiten der Erweckung sind die zwei Linien da, die zwei Linien sind immer da. Letztendlich ist Philadelphia die kleine Herde, die wahre Gemeinde, die echte, und Laodicea, die daneben laufende, scheinbar blühende Gemeinde, die in Wirklichkeit absolut faul und falsch ist, die geht immer nebeneinander. Nur kommt es in Zeiten des Abfalls viel krasser raus, in Zeiten der Erweckung ist das auch da, nur verdeckter. Aber es ist immer da, es gehört zur Gemeinde, dass die zwei Linien da sind. Wenn man jetzt das Lied sich in Ruhe anguckt, dann fällt einem zuerst schon mal auf, dass wiederum zu Beginn heißt es, es sangen Deborah und Barak. Jetzt haben wir wieder Hebräer 11, 32. Barak war der Berufene, der es hätte tun sollen. Gott hat ihm durch die Prophetin Hilfe gegeben, durch den Propheten. Aber in den Annalen, in der Geschichtsschreibung, steht der Barak gemäß seiner Berufung. Also das heißt, Gott hat seinen Plan nicht geändert. Schon mal ganz wichtig. Und so beginnt da das Lied. Es sangen Deborah und Barak. Man hätte jetzt sagen können, wenn man menschlich gedacht hätte, wenn man geistliche Prinzipien nicht versteht, was Deborah hat sie ja gemacht, oder Barak war ja ein Feigling in dem Fall. Aber so denkt Gott nicht. Gott denkt immer in zwei Schienen. Er denkt von seiner Pläne her und von dem, wie sie ausgeführt werden. Und da sieht man auch etwas, dass selbst wenn Gott Pläne hat und der Mensch nicht mitspielt, dass Gott genügend Mittel hat, seine Pläne trotzdem auszuführen. Das ist die Herrlichkeit. Gott kommt zum Ziele. Wenn der Barak nicht funktioniert, nimmt er nur gerade Deborah. Das ist einfach Gottes Art zu handeln. Das ist herrlich, wenn du das siehst, dass Gott seine Pläne durchzieht. Er kommt zum Ziel. Und so beginnt auch das Siegeslied. Ich möchte also jetzt nicht heute Abend praktisch wieder jede schattenbildliche Stelle aufrufen, weil das ging zu weit. So nehme ich einfach die grobe Linie dieses Siegesliedes. Nachdem wir das letzte Mal den Kampf gesehen haben, wie praktisch Deborah und Barak diesen geistlichen Kampf gekämpft hatten, die Rolle auch jetzt hier der Deborah und der Frau beleuchtet hatten, möchte ich jetzt den geistlichen Hintergrund beleuchten. Und jetzt fängt sie an. Und das ist logisch. Und das ist in der Welt gerade andersrum. Und zwar in dem Moment, wie die zwei einen geistlichen Rückblick vornehmen und gucken auf diesen Sieg zurück, der hier gewaltig war. Die Bibel ist hier, sie sagt, die kann hinter, der König, der hat so eine Niederlage bekommen, bis er ausgerottet war. Es war ein gewaltiger geistlicher Sieg. Und jetzt kommt der Rückblick. Und jetzt sieht man, wie diese Frau geistlich gesinnt war. Sie hat nämlich begriffen, um was es ging. Sie beginnt nämlich und sagt, Vers 2, also die Versziffer vorne sind immer die Verse, 1, 2, 3, 7, 8. Lobe den Herrn, das Führer in Israel anführten, das willig sich zeigte das Volk. Und jetzt kommt das Interessante. Die Frau hat etwas begriffen geistlich. Ihre ist es klar. Das, was, es wird mir immer wichtiger. Ich sehe in der Bibel, wie Gott ein Prinzip hat. Wie der Vater im Himmel als Auftraggeber auftritt und immer durch seinen Sohn vermittels des Heiligen Geistes etwas durchzieht. Wie diese Linie durch die ganze Bibel durchgeht. Der Vater gibt den Auftrag, der Sohn ist der Handelnde, der durch den Heiligen Geist handelt in dieser Welt. Und man sieht hier, sie sagt, lobe den Herrn, dass er letztendlich gehandelt hat. Sie zeigt also, Gott ist der Handelnde. Und der Paulus sagt in der Römer 15, 18 Stelle, ich würde nicht wagen, etwas zu sagen, wenn es Gott nicht durch mich gewirkt hätte. Er wirkt. Und das ist das eherne Prinzip des Reiches Gottes. Der Mensch ist immer nur ein Werkzeug, aber der Wirkende ist Gott. Und das wird hier bei diesem geistlichen Sieg, wird das vorne hingestellt. Das heißt, Gott bekommt die Ehre, Gott bekommt das Lob, nicht schanderhalber. Wisst ihr, mich ekelt es manchmal, wenn ich schon gehört habe, ich weiß nicht, kennt ihr das? Es ist nicht immer so, aber ich habe schon Zeugnisse erlebt, wo ein Zeugnis gegeben wurde. Und dann sagt jemand zur Ehre Gottes. Und bereits wenn er das sagt, merkt schon, dass gar nicht zur Ehre Gottes ist. Das ist so eine Floskel, die man immer sagt, selbst wenn man im Fleisch was tut. Sondern hier war was Echtes. Hier hat man wirklich zur Ehre Gottes gehandelt. Die Frau hat wirklich begriffen, dass Gott es war, der hier gehandelt hat. Und das Interessante, wenn man Hebräer 13 auch dazu lässt, dann seht ihr, dass die Bibel genau diesen Gedanken hat. Der Vater handelt durch den Sohn. Und der Sohn wiederum handelt vermittels des Heiligen Geistes an den Gläubigen in dieser Welt, auch in der Gemeinde. Und wenn man hier jetzt sieht, wie dieser geistliche Sieg zustande kam, dann siehst du, Gott ist der Wirkende. Das wird auf den Leuchter gestellt. Er handelt, nicht wir, nur Werkzeuge. Und jetzt ist interessant, was sie sagt. Sie sagt, dass Führer in Israel anführten. Das heißt, das Wirken Gottes hat dazu geführt, Gott hat gehandelt innerhalb dieses abgefallenen Volkes und hat Leute berufen und hat durch sie gehandelt. Und das ist das letztendlich immer das Prinzip Gottes. Gott handelt souverän, sucht souverän raus, wann er will, wie er will und dann handelt er. Da kannst du nichts machen als Mensch. Da kannst du machen, was du willst. Es ist auch unverständlich, wie Gott handelt. Hier haben wir schon die Berufungen angeguckt. Gott sucht manchmal die Leute raus, weil er sieht hinter die Kulisse. Er sagt zum Beispiel bei David, sieh nicht letztendlich die Gestalt der anderen. Sieh nicht das Aussehen. Sieh nicht das Alter. Das sind die Reiferen gewesen, die Besseren. Letztendlich die altgediente Söhne Isais. Er sagt, sieh das nicht da. Sondern er sucht der David, den kleiner, rötlicher, vielleicht eher auf den ersten Blick verzärtelter raus, er sucht den aus und sagt, warum? Weil Gott das Herz ansieht. Und das ist wieder was ganz Wichtiges von dem, was hier die Deborah auch erklärt. Sie sagt, Gott hat gewirkt. Und Gott hat Führer herausgesucht. Und Gott konnte damit leben, dass ein Barak letztendlich vorne draus musste. Und wo es nicht gegangen ist, hat er einfach die Deborah hinterhergeschickt. Das heißt, Gott hat das, was er sich vorgenommen hat, rigoros durchgezogen. Er hat hier Führer in Israel gegeben. Aber wichtig ist, Gott hat es gewirkt, nicht irgendeine menschliche Schiene. Und damit siehst du schon mal, wo die Wurzel ist, dass dieser geistliche Sieg zustande kam. Die Frau hat begriffen, wer handelt, nämlich Gott. Wir können nachlesen, Hebräer 13, nochmal, wie Gott einfach durch das Prinzip von Führung handelt. Das ist der Unterschied zu der Welt. In der Welt ist Demokratie. Ich habe jetzt im Geschäft eine Phase hinter mir. Ich habe mich dort daran gewöhnen müssen. Ich habe 30 Jahre lang unter rigoroser Autorität geschafft. Das ist nicht schlecht. Da habe ich eine klare Front gehabt. Wenn die Fronten manchmal schlecht waren, das war was ganz anderes. Aber sie waren wenigstens klar. Das heißt, du hast gewusst, wer das Sagen hat. Dann bin ich in eine Schiene reingekommen. Ich habe das überhaupt nie kennengelernt vorher. Und zwar kooperativer Führungsstil. Das heißt, da hat keiner mal gesagt, was du tun musst. Du hast im Prinzip machen können, was du willst. Wenn du eigendynamisch und sauber warst, dann ist das gelaufen. Aber das hast du halt auch gesehen, ich sag's jetzt mal einfach schwäbisch, warst du halt faul, dann hast du halt die Kameraden gesehen, die dann ihre Faulheit gepflegt haben. Das war halt dann das Prinzip. Aber da ist dann letztendlich unterm Strich kein Zug dahinter. Bei der eigendynamisch ist gelaufen, aber bei der anderen ist er nicht gelaufen. Und dieses Prinzip kennt Gott nicht. Gott überlässt nichts unserer Eigendynamik. Gott kennt unser Fleisch. Sondern Gott setzt Führer, Gott setzt Strukturen und Gott fühlt sie aus. So handelt Gott. Das heißt, er gibt nie ein Vakuum. Das habe ich auch lernen müssen. Vakuum lässt Gott nicht zu. Sondern, wenn man nochmal guckt, Epheser 4, das ist eine wichtige Stelle, wie Gott hier von dem Prinzip her handelt. Im geistlichen Kampf. Der hat etliche gegeben zu Aposteln, zu Propheten, zu Evangelisten, zu Hirten und zu Lehrern. Es sind die Grundämter in der Gemeinde, die Grunddienste. Und er hat gesagt, um mit diesen fünf Grundschienen, wobei der Prophet letztendlich und der Apostel ja zu der Grundlage gehört hat, aber die anderen drei ja heute noch voll wirksam sind, dann sieht man, durch diese drei Ämter praktisch erzielt er etwas. Dadurch rüstet er die Heilige zum Dienst zu, dass durch die drei Ämter wiederum die anderen Dienste, ich sag's einmal, gepflegt, letztendlich auch teilweise geboren werden, da gehört der Evangelist auch dazu, dass evangelisiert wird, und die Leute dann zum Glauben kommen, dann ihre Berufung erkennen, und dann erwachsen werden, im Haupt entgegenwachsen, dann war Jesus, und gleichzeitig bereit sind, durch ihre geistliche, ich sag's einmal, Substanz, die dann gebildet wird durch das Wachstum, Handreichung zu tun. Und dann hast du die Leibesfunktion. Und da darf man etwas nicht unterschätzen. Sie sagt zum Beispiel hier die Schrift, die Gelenke spielt eine riesige Rolle. Keine Starrheit, sondern so, wie es Gott gewollt hat. Und manchmal hast du den Eindruck, der Barak war so ein Glied, das sich einfach nicht bewegt hat. Und dann hat Gott die Deborah genommen und hat Gott auf der Ellenbogen draufgeschlagen durch die Deborah und plötzlich hat sich der Arm bewegt. Wisst ihr, das ist manchmal herrlich, wenn es ist, wie Gott einfach eingreift. Er baut mich, wie ich das sehe. Aber hier sieht man nochmal, dass das geistliche Prinzip, das uns hier bei der Deborah dann begegnet. Und das war auch der Grund, warum sie Sieg gehabt hat. Sie hat begriffen, dass Gott handelt durch klar vorgegebene Strukturen. Und das Nächste, was sie begriffen hat, das ist genauso wichtig. Und zwar, sie geht hin, letztendlich, und sagt, lobet den Herrn. Und zwar, sie ist demütig. Sie hat hier sich ihrer Rolle als Frau untergeordnet. Sie hat, obwohl sie als Prophetin gehandelt hat, hat sie hier letztendlich der Barak dazu geholt. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Und zum Zweiten hat sie Gott die Ehre gegeben. Könnt ihr nochmal nachlesen, Kolosser 3, 12. Deborah und Barak, 1. Petrus 4, Vers 10, jeder diene mit seiner Gnadengabe. Und da siehst du, wie zum Beispiel das Zusammenspiel von geistlicher Begabung funktioniert, auch wenn zum Beispiel ein Part nicht unbedingt optimal läuft. Wenn aber alle geistlich wollen, dann hilft Gott nach. Er hat hier nachgeholfen. Durch die Deborah, das hat hier praktisch Hilfe gegeben. Und jetzt ist schon was Interessantes. Wenn man Gott die Ehre gibt, wenn man die Struktur Gottes einhält und auf das Wirken Gottes vermittelt seines Sohnes durch den Heiligen Geist vertraut und wirklich glaubt, dass Gott es tut, dann passiert etwas. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn Gott seine Linie setzen kann, ihre Gemeinde, oder seine Linie setzen kann, in einer Erweckung, dann passiert immer das Gleiche. Da heißt, das Volk war willig oder zeigte sich willig. In dem Moment geht die Gläubiger mit. In dem Moment ist das Volk dabei und marschiert mit geistlich. Das heißt, sobald eine geistliche Spur von Gott gelegt wird und die Menschen erkennen, das ist eine geistliche Spur, dann ziehen sie mit. Das ist eine logische Folge. Wenn man hier ein paar Stellen dazu lesen, Epheser 5, 17. Darum seid nicht unverständig, sondern suche zu verstehen, was der Wille des Herrn sei. In dem Moment, wenn diese göttliche Struktur aufgebaut war, dieses göttliche Wirken erkannt wird, dann beginnen die Menschen auch den Wille Gottes zu suchen, dann suchen sie letztendlich nach ihm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Immer, wenn ein Volk sich willig zeigt, oder wenn eine Gemeinde sich willig zeigt, oder Gläubige sich willig zeigen, dann fragen sie, was willst du? Und er wollte hier, also in unserem Text, wollte er durch eine Prophetin sein schwacher Führer, der Barak, letztendlich mit einem relativ schwachen Volk zum Sieg zu führen. Und du siehst nachher, sie ist auch schonungslos. Sie sagt ganz klar, wer mitgeht, nicht mitgeht. Jetzt musst du mal gucken, wer nicht mitgeht. Und dann siehst du die ganze Logik der Bibel, dann kannst du nur noch weinen. Dann siehst du genau, was bei Israel von der Wurzel drin war, von Anfang an. Dann siehst du Bruch innerhalb von diesen 12 Stämmen. Wenn du dann guckst, wo dann wieder sitzt, dann ist doch alles klar. Dann sitzt immer gleich. Du kannst schon mal, wenn du wirklich einen Frust möchtest, musst du Konkordanz nehmen und das kann dann durch die Bibel verfolge, dann hast du Frust. Dann triffst du aber auf alles, was nichts ist. Und das begegnet uns nachher wieder hier, also ihre relativ heftige Art und Weise. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wenn das Volk willig ist, dann passiert noch etwas. Das heißt also, wenn geistliche Strukturen durch die Kraft Gottes, durchs Wirken Gottes, letztendlich zu einer Straße führen, auf der das Volk erkennt, dass sie gehen kann, wenn sie beginnen mitzuziehen, man würde das heute Erweckung nennen. Dann passiert nochmal etwas, Vers 23 von Kolosser 3. Was immer ihr tut, das tut von Herzen. Das steht im Griechischen aus. Und das zweite Wort heißt nicht Herz, sondern Psyche. Aus der Seele. Das heißt, und da ist der Gedanke der Emotion drin. Das heißt, wirklich aus letzter Emotion, mit wirklichem Wille. Dann kommt 2. Korinther 8, 5, das alte Lied. Dann beginnen die Gläubigen das zu tun, was hier geschrieben steht. Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Merkt ihr wieder, das gleiche Prinzip. Gott ist der Handelnde. Man gibt sich Gott hin und in dem Moment, wie man sieht, da ist eine Straße, da ist ein Weg, den Gott aufgemacht hat. Dann geht man willigen Herzens hinterher. Und dann kommt die Folge. Und die Folge war logisch. Die Folge war geistlicher Sieg. Ist immer der Preis für den geistlichen Sieg. Die Linie Gottes, Gott als der Wirkende zu anerkennen, sich zu unterwerfen. Letztendlich die geistliche Linie in Demut, wie sie die Deborah macht, letztendlich anzuerkennen, in wahrer Gemeinschaft mit willigem Herzen Gott zu dienen und dann kommt der Sieg. Und dann hast du in Vers 3, siehst du es, dort heißt es, hört zu, ihr Könige, merkt auf, ihr Fürsten, ja, ich will dem Herrn singen. Dem Herrn, dem Gott Israels, will ich spielen. Wisst ihr, das ist letztendlich das alte Lied. In dem Moment, wie der geistliche Sieg geschieht, beginnt die Deborah, Gott zu loben und zu preisen. Und das ist etwas, was ungeheuer wichtig ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, was in 2. Korinther 9 geschrieben steht. Es ist eine ungeheure Tatsache. Man sagt ja, warum letztendlich gibt es Dienste? Warum gibt es Ämter? Warum gibt es den Leib des Christus? Warum verteilt Gott Talente? Warum ist diese Leibesfunktion organisch? Warum? Dann sagt man, wegen dem Wachstum, um sich gegenseitig Handreichung zu tun. Weil alles passt, weil das eine Glied letztendlich Schwächere höher angesiedelt wird von Gott, um Gleichheit im Leib zu erhalten. Das ist alles richtig. Aber es gibt eine dritte Sache, die man relativ wenig nimmt. Und die spielt auch eine Rolle. Gott will etwas. Durch die Funktion des Leibes Jesu Christi will er etwas. Und die Deborah zeigt geistlich genau, dass das auszulösen ist. Und zwar in 2. Korinther 9, ab Vers Nummer 12. Dort heißt es, denn der Dienst dieser Hilfeleistung füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern überfließt auch durch den Dank vieler gegen Gott, indem sie durch die Probe dieses Dienstes zum Preise Gottes veranlasst werden, für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium. Und da sagt die Bibel was Ungeheures. Sie sagt, durch einzelne Dienste, wenn einzelne gehorsam sind, das war die Deborah gehorsam, und der Barak ist dann trotz seiner Feigheit mit der Deborah im Gehorsam mitgegangen, wahrscheinlich schlotternden Knies, so wie du aus dem Text siehst, er ist dann mitgegangen. War gehorsam, und was bewirkt es letztendlich? Und die Bibel sagt, wenn jemand geistliche Dienst tut, dann bewirkt es letztendlich immer Dank gegen Gott. Das heißt, das Ziel des Leibes Jesu Christi ist auch Gott, dass er angebetet wird. Und jetzt kommen wir zu dem großen, entscheidenden Punkt der Anbetung. Anbetung ist in der Bibel nie formale Hülse. Der Mensch neigt immer zum Formalismus, vor allem die Deutsche. Preußisch, zwei links, zwei rechts. Es geht nicht darum, mit Worten zu sagen, Herr, ich lobe und preise dich. Um das geht es nicht. Sondern, dass man aus dem Herzen, wegen eines Handelns Gottes, Gott anbetet. Das ist wahre Anbetung. Ich habe hier charismatisch gekämpft. Du musst mal einfach die Gläubigen fragen. Das sind ja oft Gläubige, die verirrt sind. Du musst sie fragen. Oh, Anbetung, wunderbar. Du musst sie fragen. Warum anbetest du? Anbetest du, weil es so ein wohliges Gefühl ist, wenn der Hitzefeld sich ausbreitet, du die Hände heben kannst und dich seelisch gehen lassen kannst? Oder anbetest du, weil du getroffen bist von dem Handeln Gottes, das er durch dich oder durch andere tut? Bist du getroffen vom Handeln des Leibes Jesu Christi, das Gott tut, wie Gott hier ausführt, und wirst du durch das Handeln von anderen Gläubigen zum Lobpreis verleitet? Dann hast du echt den Lobpreis. Und da siehst du diese geistliche Gesinnung. Diese Frau, die hat es begriffen in der Tiefe. Darum singt sie das Lied. Die hat begriffen, dass Gott handelt. Die hat begriffen, dass der Mensch nur ein Werkzeug ist. Und die hat begriffen, dass Gott die Werkzeuge raussieht, dass Gott die Werkzeuge setzt, dass er durch die Werkzeuge handelt, dass er eine Straße eröffnet und dass man mit willigem Herzen, wenn die Gläubigen mitgehen, dass zum absoluten Sieg kommt, dass das Lob aber Gott gebührt. Und das Ziel Gottes ist, dass er angebetet wird für etwas. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man versteht, wie Gott hier letztendlich geistlich handelt. Wenn man dann weitergeht, dann sind wir in dem Siegeslied, ich greife jetzt einfach einen Eckpfeiler raus. Vers 7. Es mangelt den Führern Israels, sie mangelten, bis ich Deborah aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Und das ist oft eine geistliche Not. Wisst ihr, das Grundproblem ist einfach das, dass wenn eine geistliche Not ist, ein geistlicher Mangel der Substanz, dass vielfach das nicht erkannt wird, zum Beispiel wenn du Laodicea anguckst, dort war ja nichts da. Es war eine Hülse, eine leere Hülse. Und was sagt Laodicea? Ich bin reich, ich habe alles, ich bedarf nichts. Das ist ein typischer Punkt der Verblendung. Dass man, wenn man verblendet ist, dass man dann nicht erkennt, dass Mangel da ist, nämlich bei einem selber. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und sie sagt, der Warmangel, es war so eine Situation, wo absoluter Mangel war, letztendlich geistlich, und dann griff Gott ein. Und sobald Gott eingreift, dann funktioniert es. Gott greift ein, indem er einfach zum Beispiel die Deborah beruft. Und jetzt kommt das Interessante. Da war nicht nur Berufung, sondern sie sagt jetzt, bis ich aufstand. Das heißt, es gehört auch zur Berufung dazu. Gott beruft, gibt es praktische Schiene vor. Das heißt, er gibt Begabungen, er gibt Linie geistliche, aber aufstehen, das muss man selber. Gott zieht eigentlich nicht hoch, sondern man muss selber aufstehen, wenn man es erkannt hat, und dann vorwärts gehen. Und das siehst du hier. Wenn du mal 1. Timotheus 4 die Erweisungen des Paulus als sein Lieblingsschüler Timotheus genau studiert, dann seht ihr, wie Paulus ihm genau sagt, was er tun soll, wie er aufstehen soll. Sei ein Vorbild der Gläubigen. Dann erklärt er ihm ganz genau, was er tun muss, bis zum Höhepunkt, wo er sagt, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Das ist im Prinzip nur eine Erweisung, wie man aufsteht, geistlich. Und dann heißt es von der Deborah, jetzt kommt wieder was ganz Wichtiges, und das ist ja Elend im Reich Gottes, bis ich Deborah aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Mutter in Christo. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Gott will, dass man das auch begreift, das hat diese Frau begriffen, dass letztendlich Mütter aufsteht. Das heißt, dass es Mütter und Väter in Christo gibt. Da geht es um das geistliche Wachstum. Wenn er Epheser 4,13 nochmals anguckt, ich denke, es ist ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar dort heißt es: Bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zu der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum erwachsenen Manne werden, zur mastervollen Größe des Christus. So ist vom Urtext, das ist ganz wörtlich. Das heißt, die Bibel sagt, man muss erwachsen werden. Und wenn man erwachsen ist, dann will die Bibel nicht nur erwachsen werden, sondern das Wort Teleios heißt nicht nur erwachsen, sondern hat gleichzeitig den Gedanke des Vollkommenen, hat aber gleichzeitig auch den Gedanke der Reife. Wisst ihr, und es ist interessant, das Wort Älteste heißt zum Beispiel nicht bloß Älteste, sondern auch Ältere. Es kann beides heißen. Da ist der Gedanke auch vom Alter drin. Das heißt, man muss das einfach nüchtern sehen, was hier die Bibel sagt, die Deborah war eine Mutter in Christo. Wer ist in der heutigen Zeit? Das war eine Frau, die schon lange dem Herrn gedient hat, die Erfahrung hatte, die der Herr gekannt hat und die gewusst hat, wie der Herr handelt, mit welcher Schiene. Und drum war sie in der Lage aufzustehen. Eine Mutter in Christo. Und ich sage euch eines, wenn es der Gemeinde etwas mangelt, dann sind es Mütter und Väter in Christo. Das ist absolut wichtig. Das ist Mütter und Väter in Christo. Und wisst ihr, bei Mütter, wen handelt denn Mütter? Mütter handeln oft, wenn ihre Kindlein erwachsen sind. Die werden erwachsen, das kannst du ja nicht verhindern. Manche bleiben kindisch, aber erwachsen werden sie trotzdem. Das ist ja das Interessante. Die Reife hat mit dem Erwachsensein nicht unbedingt ein gleicher Wuchs. Sondern man kann erwachsen sein und trotzdem kann man nicht reif sein. Aber in dem Moment, wenn Kinder da sind und sie werden erwachsen, wie greifen denn in der Welt die Mütter ein? Meistens nur punktuell. Wenn sie gesund sind, greifen sie punktuell ein. Also so die Ödipus-Schiene, die wird gekappt. Aber letztendlich greifen sie punktuell ein. Sie kommt, wenn man sie braucht. Und das genau ist bei Deborah. Sie kommt, wenn man sie braucht, solche Mutter. Und dann tritt sie wieder, nachdem sie ihr Siegeslied gesungen hat, in den Hintergrund. Ich habe extra die Mühe gemacht, über Konkurrenzschiene zu gucken, wie oft Deborah kommt. Ist schon interessant, wie oft sie kommt. Sie kommt dann, wenn es gilt, und dann verschwindet sie wieder. Das ist ein typisches Zeichen von Vätern und Müttern in Christo. Es gibt so Situationen, wo plötzlich Väter und Mütter in Christo auftreten, ihren Dienst tun, helfen, und wenn ihr Dienst erledigt ist, zieht sich wieder zurück. Das ist ein typisches Zeichen von Reife. Die Bibel sagt, wenn jemand dauernd, ich sag's einmal, sich in den Vordergrund drängt, das ist letztendlich ein Zeichen von Narrheit. Er sagt, sag zu einem Narr, der soll endlich still sein, nichts mehr sagen, dann hält man auch für weise. Schon interessant, wenn er Sprüche lässt. Schon interessant. Das heißt, die Frau hat es begriffen, die hat ihre Mutterrolle in Christo voll ausgeführt, hat diesen Dienst am Barak, sagen wir mal, er war ihr Kind in Christo, so wie Paulus sein Kind in Christo oder der Timotheus war. Sie hat ihm diesen geistlichen Dienst getan. Und wisst ihr, was das Ende davon war? Dass der Barak trotz seiner Schwäche seinen geistlichen Dienst so ausführen konnte, dass er in Hebräer 11 genannt wird. Müsst ihr mir vorstellen. Und das war das Verdienst einer Mutter in Christo. Und diesen Dienst darf man der Gemeinde nicht gering achten. Was die Mütter in Christo für einen wichtigen Dienst haben, manchmal hinter der Kulisse, wo man gar nicht sieht. Und das darf man nicht vergessen, mittendrin in Vers 8, da sagt nämlich Deborah dann, Israel erwählte neue Götter. Und das ist der Abfall, könnt ihr Kapitel 2 ab 10, wenn ihr es in Ruhe nochmal nachlässt, Katastrophe. Es war Abfall in Israel. Und in dem Moment, wenn Abfall ist, dann ist Krieg, dann gewinnt die Finsternis Oberhand. Das heißt, dann wird der Kampf heftiger, dann wird es böser, dann kracht es, das ist normal. Es heißt, da war Krieg in ihren Toren und in den Toren ist normalerweise was ganz anderes. Dort ist die Weisheit, dort ist der Rat, dort ist das Gericht, dort ist die Steuerfunktion, dort ist Krieg. Kaum ein Schild oder Speer zu sehen, das ist interessant, dann wird der Gläubige lethargisch. Im Abfall ist der Gläubige nie kampfbereit, ist er wird er immer passiv, wird er lethargisch. Unter 40.000 in Israel, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, 40.000, 40 die Zahl der Prüfung. Sieht man ganz klar, der Herr Jesus war 40 Tage in der Wüste, Moses Leben war von der Zahl 40 geprägt und man darf etwas nicht vergessen, 40 ist 5 mal 8, 5 Gnade, 8 Neuschöpfung. Das heißt, Gott kann Neuschöpfung nur geben, 5 mal 8 und Gnade in der Neuschöpfung, wenn es durch Prüfung geht. Und hier hat Israel geprüft, da waren 40.000 Mann, 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Und da siehst du etwas, Gott war bereit, die Fülle seines Segens zu geben, wenn sie diese Prüfung bestanden. Das ist hochinteressant. Die Fülle des Segens im Leben der Gläubigen hängt oft davon ab, ob man Einzelprüfung besteht oder nicht, ob man versagt. Ich habe es früher nicht geglaubt. Ich habe gesagt, alles ist gnädig und die Fülle ist da. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich 2, 3 Schlachten hintereinander verloren habe, bin ich ausgetrocknet. Habe ich wieder angefangen, nur die erste Schlacht zu gewinnen, kam sofort mehr Zufluss vom Heiligen Geist, kam mehr Zufluss geistlich. Es hängt davon ab, wie wir kämpfen geistlich. Und das ist, sie sagt ganz klar, 40.000 in Israel. Und da war es noch mager. Und dann Vers 9, jetzt kommt wieder etwas Interessantes. Dieses ganze Siegeslied ist ein Wechselspiel von Beschreibungen und von Herzensstellungen. Du siehst am Anfang die Herzensstellung der Deborah, dann beschreibt sie die Situation, jetzt beschreibt sie wieder ihre Herzensstellung. Vers 9, mein Herz gehört den Regenten Israels, den Freiwilligen unter diesem Volk. Das heißt, sie ordnet sich in absoluter Treue unter, obwohl sie Prophetin war. Und darum verschwindet sie auch nach ihrem Amt. Nachdem sie ihre Tat getan hat, die sie tun musste, nämlich, ich sag's einmal, dem Barak die Hand zu führen, dass er endlich zugeschlagen hat, geistlich. Nachdem sie das getan hat, ist weg. Sie ordnet sich unter und sagt, mein Herz gehört den Regenten Israels. Obwohl sie die Prophetin war. Sie war das Werkzeug, aber sie hat sich untergeordnet, wie es der biblischen Ordnung letztendlich entspricht. Und den Freiwilligen unter dem Volk. Und dann kommen wir zum absoluten Punkt im Reich Gottes. Und das ist ein Punkt, den müssen wir akzeptieren. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu akzeptieren. Philemon 14. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig wäre. Und es gibt im Reiche Gottes einfach eine Linie, und die besagt, dass vor Gott nur etwas Wert hat, was freiwillig geschieht. Ich habe in meiner Narrheit auch schon oft versucht, Leute anzustoßen, anzuschucken, und es kommt nichts dabei raus. Letztendlich, Gott arbeitet über Freiwilligkeit. Du kannst nur jemand ins Gewissen reden. Da gibt es von der Ermahnung her gibt es 2 Worte. Das eine heißt Parakaleo, das geht aufs Herz, und das andere kommt von Noos, von der Gesinnung, das geht aufs Gewissen. Und du kannst nur den Leuten das Gewissen reden und dass dann durch das in das Gewissen reden, sie freiwillig Gott dienen. Aber wenn sie Gott dienen, wenn du sie beredet hast, ist sinnlos. Völlig sinnlos. Es hält nicht. Kommt nichts raus. Strohfeuer. Sondern sie sagt hier, und den Freiwilligen unter dem Volk, und das ist der Überrest in der Regel. Das sind die wahren Gläubigen, die Gott freiwillig dienen. Die freiwillig mit Gott geht, und da hast du dann das Wahre. Ich hab, man sagt ja immer, der Hund zum Jagen tragen, da ist was dran. Also man kann im Geistlichen den Hund nicht zum Jagen tragen, wenn jemand nicht freiwillig geht, dann musst du ihn laufen lassen. Gott lässt dich auch laufen. Gott sagt, du musst die widerspenstig ertragen, du musst letztendlich ertragen, dass Römer 1,18 gibt, dass Leute dir davonlaufen und dass Gott sie laufen lässt. Man hat immer den Gedanke, wenn jemand läuft, dann spring ihm nach. Aber manchmal lässt Gott es laufen, bis jemand so den Kopf hinschlägt, dass er freiwillig zurückkommt. Ausdrücklich, freiwillig zurückkommt. Ich habe es seelsorgerlich erlebt. Ich habe, wo ich das erste Mal angewendet habe, ich bin ja weich eher von Natur. Ich bin also nicht so hart wie Maus, ich bin eher weich. Ich habe das fast nicht verkraftet, wo ich das erste Mal tun musste. Es war das erste Mal da habe ich einen jungen Mann betreut. Einmal ein Alkoholiker, einmal ein Verbrecher, der so teilweise nur Bewährung hatte und Gefängnis. Es war nicht einfach. Und dann habe ich geistlich begriffen, um was es geht. Und dann habe ich dem Mann gesagt, pass mal auf, das Ding ist einfach. Ich werde dir jetzt helfen mit allem, was ich kann. Ich habe zuerst Theater mitgemacht, dann habe ich versucht zu helfen mit allem, was ich kann. Und da habe ich das Ultimatum gestellt und habe gesagt, aber ich war aber innerlich gewiss, dass es richtig ist. Ich habe gesagt, wenn du jetzt mitgehst, dann werde ich dir uneingeschränkt helfen und werde dich unterstützen mit allem drum und dran. Er hat gesagt, wenn du aber jetzt wieder Zicker machst und es wieder in den Wind schlägst und wieder spielst, dann ist aus, dann sind wir geschiedene Leute. Ich helfe dir auch nicht mehr. Und ich sage ehrlich, wisst ihr, wer das Schlimmste war? Nicht für ihn, sondern für mich. Mir ist fast das Herz gebrochen. Ich habe es wahrscheinlich gar noch eine Woche, kam die Nagelprobe. Da kam dann der Anruf, da warten wir auf Sie. Ein berühmter geistlicher Mann. Mir hat fast das Herz brummt. Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, aus. Entweder oder. Ich habe gesagt, wenn er die Zicke macht, soll er sie tun. Ist aus, von mir vorbei. Meine Zeit ist abgelaufen. Entweder geht er freiwillig oder bei mir ist rum. Wisst ihr, ich bin fast zerbrochen. Dann der Helmut weiß, worüber ich rede. Und dann ist er noch verschwunden, der Mann. Was denkt er, was bei mir sich in der Seele zwei Tage abgespielt hat, bis der wieder da war? Genau, kann man nicht der Teufel hat gesagt, guck, du bist schuldig, wärst du zu hart sein, wärst weich gewesen, dann wär er noch da. Aber nach zwei Tagen ist er wieder da gewesen. In alter Frische. Und zwar, hat genau wie das alte Leben gelebt. Wie wenn nie wieder der Karl Hermann sich um ihn kümmert hätte. Dann habe ich es begriffen. 10 Jahre später hat der Mann dann erzählt, hat gesagt, der Karl Hermann hat mich fallen gelassen, zu Deutsch, das war's, gell. Musst du mit leben können. Gott arbeitet freiwillig. Man kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Manchmal muss es laufen lassen. Habe ich auch lernen müssen. Es gibt Zeiten, wo, alles hat seine Zeit, wo Gott sagt, so, jetzt Ermahnung, jetzt ins Gewisse reden, jetzt handeln. Aber es gibt auch Zeiten, wo man einfach laufen lässt. Aber das Ziel Gottes mit aller Ermahnung, auch manchmal mit dem Laufen lassen, ist letztendlich Erziehung zum Freiwilligen. Gott will freiwillige Diener. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich bin genauso stark, wie ich bin, wenn mich nicht beobachtet. Wenn ich nicht denke, ich werde nicht beobachtet. Wenn ich ganz allein bin. Nur Gott sieht mich, sonst niemand. So stark bin ich. So stark. Ich bin nie stärker. Wisst ihr, das ist ja die Narrheit der Gläubigen. Da gibt es Leute, die sich zum Beispiel der Welt gar nicht aussetzen, nicht in dieser Welt leben, nur unter Gläubigen dann sich bewegen und dann triumphierend sagen, wie stark sie sind. Sei, komm mal mit mir. Wir gehen einmal einfach durch diese Welt. Durch diesen Sündenpfuhl der Welt. Wenn du nicht mehr deine Aufpasser hast. Wenn du ganz allein bist vor Gott. Ich lass dich mal allein einen Tag laufen. Und so stark, wie du dann am Abend bist, wenn du dein Spiegel gut kannst und sagst, gleich stark wie bei den Gläubigen, was ja nicht stimmt. Dann bist du ein Starker. Du bist genauso stark, wie du ganz allein bist. Das ist das, weil Gott Freiwilligkeit will. Das ist ein Riesenproblem. Wir dürfen niemals der fromme Wahn treiben, dass man glaubt, man sei so stark wie man in der Gemeinschaft. So stark ist keiner. Weißt du, so wie wir sind am Sonntagmorgen, das kannst du vergessen. Das ist für Gemeinschaft wunderbar und alles toll. Bloß ich habe aufgehört, die Leute zu beurteilen, wie sie am Sonntagmorgen sind. Mich interessiert sie, wie sie am Mittwochmittag sind. Das interessiert mich. Oder am Samstagnacht um 3. Das interessiert mich. Dann weiß ich nämlich, wie sie sind. Nicht am Sonntagmorgen. Das sind alle lieb, fromm und anständig und brav. Und das hat aber einen Sinn von Gott her. Er will Freiwilliges dienen. Ihm freiwillig zu dienen. Und das ist das, was die Deborah auf den Leuchter stellt. Sie stellt ihre demütige Herzensstellung, ihre Unterordnung auf den Leuchter und sagt, und hier die Freiwilligkeit. Und jetzt sagt sie wieder, wisst ihr, das ist das Herrliche. Immer wieder bricht es durch. Lobet Gott, er ist der Handelnde. Er hat gemacht, dass die Deborah letztendlich so geht. Es ist sein Wirken, das diese Frau so weit gebracht hat. Er hat diese Straße eröffnet, dass Freiwillige aufgestanden sind. Das war Gottes Gnade. Jetzt wird sie beschrieben, die Gläubigen, die wahren Gläubigen, der Überrest. Hier wird jetzt ganz klar gesagt, die ihr auf schönen Eselinnen reitet. Eselin, weiblich, wellgebärend. Darum ist der Herr Jesus auf einer Eselin und ihrem Füller dahergekommen. Das war's. Er kam Jerusalem entgegen auf einem Füller und auf einem Muttertier, um zu zeigen, Geburt. Schattenbildlich, Wiedergeburt hat er gezeigt aus jeder Pore. Der Esel hat er genommen. Laut 2. Mose 13,13 ist der Esel das einzige Tier, dem letztendlich das Genick nicht gebrochen wird, sondern der stellvertretend durch ein Lamm erlöst wird. Das heißt, der Esel ist doch der durch das Lamm Erlöste. Und aus dem Grund sagt er, die ihr auf Eselinnen reitet, die ihr letztendlich stellvertretend erlöst seid durchs Blut Jesu, die ihr letztendlich, ich sag's einmal so, geboren seid, drum sind's Eselinnen, und die ihr auf Decken sitzet. Das sind die Kleider des Heils. Das war doch interessant. Sie haben ihre Kleider des Unheils. Haben sie, als der Jesus in Jerusalem eingezogen ist, haben sie ihre Kleider auf der Esel gelegt. Und in dem Moment, wie sie ihre Kleider, das heißt ihre Unheiligkeit, auf der Esel gelegt haben, auf die stellvertretende Erlösung, setzte sich der Herr drauf und dann kam die Wohnung. Und das sind die Kleider. Das sind die Decken, wo sie drauf sitzen.
Du sitzt immer zwischen, wenn du auf dem Esel sitzt, dann sind, passieren zwei Dinge. Unter dir die Erlösung. Und die Erlösung löscht deine Kleider aus. Und dann nimmt der Herr Wohnung. Und das ist genau das, was hier passiert. Das sind diese heiligen Dicken, wo man drauf sitzt, geistlich. Die ihr auf dem Weg geht, denket nach. Und dann geht man auf den Weg. Das sind die wahren Gläubiger. Erlöst durch Jesu Blut, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wirklich dem Lamme folgen. Die geht dann dem Herr Jesus nach. Die geht auf diesem Weg und sie gedenkt. Das ist genau das, was Deborah macht. Sie denkt dran, wer ist der Wirkende? Wer hat es getan am Kreuz von Golgatha, der Herr Jesus? Durch was kann ich überhaupt Sieg haben? Durch was kommt meine Berufung? Durch was kommt meine Wirksamkeit? Weil der Herr mich gesetzt hat im Leib des Christus. Weil er mich gewaschen hat in sein Blut. Weil er mich bereit gemacht hat, trotz allem Versagen ihm zu dienen. Wie bei Barak, weil er mir eventuell einen Vater gegeben hat oder eine Mutter. Bei mir waren es meistens die Väter, die waren nicht immer lieb. Die haben mir manchmal Lektionen erteilt, dass mir die Luft weggeblieben ist. Ich bin mal im Auto gefahren, weil ich nie vergessen, ich bin immer kleiner geworden. Du hast mich nicht mehr gesehen, dass ein Beifahrer ist wahrscheinlich. Vorne vor der Scheibe. Ich habe meine Lektion bekommen und der Bruder hat es fantastisch gemacht. Der hat keinen Seelsorgeraum und nichts gebraucht. Der hat das beim Autofahren am Steuer gemacht, neben der hat immer rumguckt. Und es saß. Das sind oft Väter in Christus. Das hat mehr gewirkt, wie fast alles andere in meinem Leben. Es war eine Schnittstelle. Und so war es hier bei Deborah. Sie hat gewirkt. Sie hat den Barak auf der Ellenbogen geschlagen, sage ich mal. Dann hat der Mann angegriffen. Das sieht man, die Wege Gottes, gedenket, er hat gehandelt, er hat die Deborah letztendlich berufen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, der Vers 11. Und wenn man jetzt nochmal guckt, das Gedenke, ich habe es nochmal aufgelistet, was Gedenke bedeutet, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Erstmal ist ein Platz des Gedenkens, man soll der Führer gedenken, das ist der biblische Auftrag, Biografien zu lesen, und zwar derer, die schon eingegangen sind. Aber auch natürlich die biblischen Texte. Und man soll der Gnadenerweisungen gedenken. Und wenn ihr zum Weg, zu der Nachfolge lesen wollt, Jesaja 35, könnt ihr auch nachlesen. Dort seht ihr die ganze geistliche Linie. Aber was mir jetzt wichtig ist, jetzt kommt Deborah. Und die Deborah beschreibt immer ihre Herzensstellung und die Hintergründe. Und das ist der Knackpunkt bei diesem Siegeslied. Sie sagt, diese Menschen sind auf schöne Eselinnen geritten. Sie saßen auf den Decken, sie sind den Weg des Lammes gegangen, sie haben Gottes gedacht und sie haben sich hier letztendlich als Freiwillige erwiesen, trotz dem Schreien des Zerstörers. Das heißt, wenn geistlich eine Linie sauber läuft, dann kann der Teufel das nicht bremsen. Das geht nicht. Und wie Gott es macht, das sieht man in Sprüche 1. Also das ist eine ganz wichtige Angelegenheit in Bezug auf Störfeuer des Teufels. Sprüche 1, Vers 20. Die Weisheit, und wir wissen, dass da Jesus die Weisheit ist, aus 1. Korinther 1, 30, die Weisheit ruft draußen laut. Öffentlich lässt sie ihre Stimme hören, im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Einfältigen die Einfalt lieben, ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehret um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist sprudeln lassen, euch meine Worte kundtun. Und da ist eine ganz klare Aussage. Man hört die Stimme Gottes mittendrin im Geschrei des Teufels, in diesem Geschrei des Zerstörers, wenn der Treiber treibt. Man hört es trotzdem, wenn man auf dem Esel sitzt, das heißt wiedergeboren ist, seine Kleider gewaschen hat im Blut des Lammes und freiwillig Gott dient, dann hörst du die Stimme Gottes. Dann sprudelt der Heilige Geist, ist gar keine Frage. Bloß wenn man eines dieser Prinzipien, dieser geistlichen Prinzipien bricht, dann hört der Strom auf. Da kommt Johannes 15, Abklemmung. Das stand vom Übel. Also ganz klare, einfache geistliche Regeln, die sie hier aufstellt. Und sie geht jetzt weiter und sagt, sie als praktisch trotz dem Schreien des Zerstörers soll man da selbst an den Brunnen preisen die gerechten Taten seines Führers in Israel. Und zwar, da zeigt sie ganz klar, wenn hier ein Gläubiger auf diesem Esel sitzt, wenn ein Gläubiger diese Kleider des Heils hat, wenn ein Gläubiger den Weg der Nachfolge geht, dann wird er auch am Brunnen sein. Und jetzt kommt was Interessantes. Am Brunnen soll er preisen. Da kommt ein Imperativ. Jetzt kommt wieder was ganz Wichtiges. Am Brunnen preist man nicht automatisch. Es ist einfach falsch, zu sagen, wenn jemand in der Fülle des Heiligen Geistes lebt und Gott dient, dass er automatisch preist. Sagt die Bibel nicht. Sagt sie nicht. sondern gedenket. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Kolosser 2, 9 und 10. Das heißt, in dem Moment, wie die Fülle da ist, kann man sich auch die Fülle gewöhnen und nicht preisen dafür. Darum sagt die Bibel, Imperativ, Befehl, du sollst, wenn du am Brunnen bist, wenn du Fülle hast geistlich, dann sollst du den Herrn preisen für das, was er getan hat, dass er dir nämlich die Fülle gegeben hat, in Christus. Dass das immer Jesus getan hat. Und ich hatte Zeit, also ich habe keine Gebetsliste seit Jahren, habe ich keine mehr, sondern ich bete im Kopf. Ich habe alle auswendig, ich bete gläubig auswendig durch. Weil ich auch überzeugt bin, dass es besser ist, auch von dem her, was der Herr dir in Erinnerung bringt. Und da ist hochinteressant, ich habe mal festgestellt, es gab Zeiten, da habe ich nur Kampf gebetet. Es war ein reines Kampfgebet. Da habe ich nur gebetet, wo ich persönlich Sieg braucht habe. Da habe ich gebetet, wo eine Gemeinde für bitte Sieg war. Ich war ein richtiges Kampftier. Eines Tages kam der Heilige Geist, kam der Herr plötzlich und hat mir das Gewissen anklopft und hat gesagt, und wo ist andere? Der Dank für. Und dann langsam habe ich begriffen, es gehört genauso dazu, im Herzen danke für. Und ich kann heute auflisten. Das hat sich genauso eingespeichert, für was ich im Herzen danke. Das sind irdische Dinge, das sind weltliche Dinge, das sind persönliche Dinge, das sind geistliche Dinge. Wo ich einfach sagen muss, es ist nicht selbstverständlich. Und man muss, wenn man im Brunnen sitzt, wenn man Säge hat, dann muss man Gott dafür danken. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man Säge hat, dass man stolz wird. Geht auch. Du musst Gott danken, weil er ist der wirkende Siegstatt und Deborah wunderbar, wie sie immer wieder Gott die Ehre gibt, wie sie immer wieder dankt für das Säge, sich Gott unterwirft und dann diesen geistlichen Weg der Nachfolge geht. Schallig. Und dann ist auch interessant, sie sagt letztendlich, es wird am Brunnen letztendlich gepriesen, die Taten des Herrn. Die Taten des Herrn, wenn ihr mal sehen, wie das geht, dann lest euch Offenbarung 5, Vers 6 bis 10. Das ist das berühmte Kapitel, die einzige Bibelstelle, wo du siehst, wie man im Himmel in der Tiefe anbetet, und zwar das Lamm. Und da siehst du was ganz Interessantes, ich lese mal ab 9, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet worden und hast vor Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus allen Stämmen, Zungen, Völkern und Nationen und so weiter. Das heißt, da steht im Mittelpunkt das Tun des Herrn, das vergossene Blut, der Herr Jesus, Golgatha. Das ist der Mittelpunkt, dieser ganze Gedanke, diese ganze Haltung, alles ist von ihm, durch ihn, zu ihm. Christus ist letztendlich das Zentrum. Und dann sagt sie was Wunderbares. Und das ist so verdeckt, dass es auf den ersten Blick gar nicht liest. Und mir ging es auch so. Dann sagt sie, die gerechten Taten seines Führers in Israel. Wer ist denn der Führer? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist der immer vor Israel vorne rausgeht, der Führer, der das Volk dauernd führt, ist nicht die Person, die er beruft. Ist nicht der Mose, ist nicht der Aaron, ist letztendlich, sondern ist immer der Engel des Herrn. Er sagt, durch den Engel des Herrn werde ich dich aus Ägypten führen und werde dich durch den Engel des Herrn in das Land des Glaubens bringen. Es ist der Engel des Herrn, dieser Führer, den er meint. Und dieser Führer, der Engel des Herrn, ist der Herr Jesus. Und das ist das, was die wahren Gläubige auszeichnet. Offenbarung 14,4. Sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Das ist Führung. Dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Jetzt hast du eigentlich eine ganz einfache Aussage. Jetzt hast du diese geistlichen Prinzipien einfach von der Deborah dargestellt. Sie hat ihr Herz dargestellt, sie hat die Situation in Israel dargestellt und sie zeigt die kleinen geistlichen Prinzipien, durch die man zum Sieg kommt. Geistlich. So einfach. Vers 13. Da stieg hinunter der Überrest der Edlen des Volkes. Jetzt guck mal, was passiert. Die Bibel redet immer vom Überrest. Von den wahren Gläubigen. Die gibt es selber. Ich möchte nochmals betonen, auch in der größten Erweckung ist immer ein Teil im Abfall. Das ist der Mensch. Kannst du genau nachweisen. Müssen wir die Erweckung von Wels. Ich habe gerade so ein Pack Papier da, wo ich durchlesen muss, wo jemand der Arbeit geschrieben hat über die Erweckung in Wels. Da war die Wurzel schon faul, teilweise. Nicht die ganze, aber ein Teil war schon angegriffen. Und das kommt dann raus. Wenn der Abfall kommt, dann kommt es richtig raus. Das war aber vorher da. Und jetzt sagt sie hier, da stieg hinab der Überrest der Edlen des Volkes. Und der Überrest sind immer die Gläubigen, die wirklich freiwillig Gott dienen. Und wisst ihr, was dann passiert? Das hat mich hier erschüttert. In dem Moment, wie das Volk der Edle herabstinkt. Wenn das Volk sich demütigt, heißt es, und der Herr selbst fuhr herab unter die Helden. Dann ist der Herr plötzlich in der Mitte. Dann kommt letztendlich die Zuwendung Gottes. Sobald sich die Gläubige erniedrigen und Gott dienet in seine Schiene, dann wendet sich der Herr zu. Ist brutal. Dann fährt der Herr herab, ist Mitte drin. Ist in ihrer Mitte. Ist für Israel das Höchste gewesen, wenn die Schechina in der Mitte war. Mehr wollte Israel nicht. Das entspricht bei uns der Fülle des Heiligen Geistes im Herzen, wenn der Herr vollkommen mich steuert. Der Überrecht, und Gott arbeitet immer mit dem Überrecht. Lässt mal in Ruhe die Bibelstelle. Er arbeitet immer mit dem Überrecht. Und dann ist Gott in ihrer Mitte. Und Gott sagt ganz klar in 2. Korinther 6, 16, ich will in ihnen sein und unter ihnen, beides. Dann ist die Gegenwart Gottes im Herzen strahlend und gleichzeitig spürst du das auch, wenn du in die Gemeinde kommst, ist die Gegenwart Gottes. Ist das, was der Korintherbrief sagt, sie werden auf ihr Angesicht fallen, nicht auf die Rücke. Und werden sagen, hier ist Gott. Vers 14, jetzt kommt wieder die hochinteressante Art dieser Frau des Siegesliedes zu singen. Ich möchte nochmals betonen, die Frau hat immer eine Haltung, wo sie ihre eigene Herzensstellung darlegt. Es ist immer die Herzensstellung der Demütigung, immer die Herzensstellung, Gott die Ehre zu geben. Dann stellt sie die geistliche Situation dar, das Umfeld, und dann zeigt sie, wie man geistliche Prinzipien lebt in dieser Umgebung. Und jetzt kommt sie wieder in Vers 14, zeigt wieder die Umgebung. Von Ephraim zogen herab, deren Wurzel in Amalek waren. Jetzt siehst du was Interessantes. Amalek ist der Erzfeind Gottes. Amalek ist das Volk, wo Gott sagt, Ausrotter, radikal, vollziehende Bannen Amalek. Und selbst, das ist doch hochinteressant, 14, von Ephraim zogen herab, deren Wurzeln in Amalek waren. 1. Korinther 1, 26 bis 30, was nichts ist vor der Welt, selbst Leute, die aus einem sehr schlechten Umfeld kommen, letztendlich, die zieht mit. Das ist hochinteressant. Gott nimmt oft das, was nicht ist vor der Welt. Gott ist gekommen, Sünder selig zu machen, Sünder zu retten, Kaputte zu retten, die zu erneuern. Und es hat Gemeinde gegeben, die haben gekämpft wie die Wilde, um die bürgerliche Welt haben sie nicht gekriegt. Wisst ihr, wie die Erweckung gekriegt haben? Das ist ein ganz einfacher Grund. Die haben zu Gott gesagt, dann Herr Gott, gib uns die Kaputten. Und dann kamen die Kaputten, dann ist Erweckung geschehen. Haben sich die Kaputte bekehrt. Und Gott hat dann Gemeinde gebaut mit Kaputten. Wenn die Bürgerliche nicht wollen, dann kommen halt die Kaputte. Schuf zu. Wisst ihr, wir singen wunderbar. Diese herrliche Erweckungslieder. Da kennt ihr so ein Lied, das die Situation Mobelsdorf ist. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Ins Meer der Gnade sich zu versenken. Wunderbare Texte. Es war ein Offizier. Orte behängt. Ja, wunderbare Bilder vor ihm hinterher bekehrt. Ein strammer Offizier. Altdeutsch mit gezwirbeltem Schnurrbart. Wunderbar. Wisst ihr, was dahinter war, hinter der Fassade? Ein jämmerliches Fracken Alkoholiker. Erst als er den Herr gefunden hat, dann hat er unter sich bekehrt und dann hat er Sieg bekommen über diese Sünde. Selbst wenn die Wurzeln nichts sind, wenn die Wurzeln in Amalek liegen, kann Gott Menschen berufen. Und wir dürfen nicht auf das sehen, was jemand war, sondern auf das, was er in Christus ist. Und das, was Gott gegeben hat, der Berufung. Und dann geht es vorwärts. Das ist... Hier siehst du, ein Teil geht mit, ein Teil geht nicht mit. Das ist eigentlich die Quintessenz aus diesen Texten. Einmal siehst du, da geht Leute mit, die eigentlich gar keine Voraussetzung haben, wo du sagst, die kann man beim besten Willen nicht brauchen. Gerade mit denen kämpft Gott. Und dann natürlich, wer dabei ist, das ist Freund Benjamin. Dem werden wir noch begegnen. Den lassen wir mal außen vor. Haben wir ja schon mal behandelt, was mit Benjamin los ist. Der kommt dann noch kräftig. Und dann mittendrin Issachar. Auch meine Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah. Die Issachars Leute halten es immer mit der Deborah. Und zum Glück gibt es Issachars Leute. Wenn man lesen, 1. Mose, ist ein ganz wichtiger Punkt. 1. Mose 49, Vers 14. Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt, und weil er sah, dass die Ruhe gut war und das Land lieblich war, so neigte er seine Schultern zum Tragen. Issachar ist eigentlich, wenn man so nimmt, der gutmütige Gläubige, der die Ruhe in Christo genießt und bereit ist zu dienen. Das ist der unter Druck geht. Das ist Tragetier. Das sind oft die wertvollsten Gläubige. Das ist Tragetier. gutmütiger Gläubiger, der bereit ist, Gott zu dienen und zu tragen. Die sind immer dabei, wenn es zum Kampf geht. Ephraim, also du siehst, Gott nimmt aus jeder Ecke, er nimmt die natürlich Gutmütiger wie Issachar, wo alles passt. Er nimmt aber auch Ephraims Leute, die hier ganz schlechte Wurzel haben. Und letztendlich, wenn er in Ruhe nochmal das alles durchguckt, Issachar, und dann seht, was das teilweise für treue Leute waren, dann siehst du hier letztendlich, dass Gott aus allen Ecken, aus allen Schichten Leute holt. Und da heißt, Issachar wurde wie Barak ins Tal gesandt, folgte ihm nach auf dem Fuß. Es war ein absoluter Mann, der gefolgt ist, der hier bereit war, um jeden Preis seinem Führer Treue zu halten. Wisst ihr, jetzt kommen wir unsere altdeutsche Sprache. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wenn ihr Bibel lest und seht, bei den Sünden kommt doch immer Unbotmäßigkeit. Jetzt weiß kein Mensch, was das heißt. Das kannst du auch nämlich übersetzen, weil es gibt es nicht mehr. Wenn ihr jetzt ein altes Lexikon habt, wo nur die deutsche Sprache einigermaßen dargestellt ist, dann werdet ihr feststellen, dass Unbotmäßigkeit gar nicht kommt. Wisst ihr warum? Weil das Wort heißt Botmäßigkeit, nicht Unbotmäßigkeit. Und Botmäßigkeit war was ganz Einfaches. Es war Gefolgstreue einem Fürsten gegenüber. Und Unbotmäßigkeit war Untreue. Und der war nicht unbotmäßig, sondern botmäßig. Der ist hier Barak gefolgt. Hat mit ihm gekämpft, kostet es, was es will. Und man sieht hier auch, es sind Leute, die zum Kampf bereit sind, der Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und dann, ich möchte jetzt nicht jeden Stamm beleuchten, sondern jetzt kommen wir zu dem Stamm, der mir übel ist. Vers 17. Mittendrin, in diesem Aufbruch, ging ein Teil mit und ein Teil ging nicht mit. Das ist immer so bei Aufbrüchen. Ein Teil geht mit, ein Teil geht nicht mit. Und wer nicht mitging, Vers 17, dann Gilead, Asser. Gilead verblieb jenseits des Jordan. Und warum hielt sich dann bei den Schiffen auf? Dann ist das typische Beispiel für die Schiffe. Laut Offenbarung 17, Vers 15, ist das Meer das Völkermeer. Und dann ist beim Völkermeer. Dann ist bei den Schiffen. Dann ist der die Verbindung zur Welt nie gehabt. Dann ist immer, ich sag's mal, der mit dem geteilten Herz. Das ist auch der, wo der Antichrist herkommt. Dann ist der Stamm des Abfalls. Dann ist der Stamm, wo in der Offenbarung fällt, weil er abgefallen ist. Dann ist der Stamm, wo die Bibel sagt, er wird eine Schlange sein am Wege. Das heißt, er ist am Wege bei den Gläubigen, aber faul und er beißt. Und die, wo gebissen werden, stürzt rückwärts, sagt die Bibel. Dann ist der Verführer. Dann ist der Halbe. Dann ist Laodicea in Reinkultur. Und da siehst du wieder, die gehen nicht mit. Der Sieg ist trotzdem da. Gott gibt Sieg. Und dann vergisst du, dass da dabei drin war. Dann uns Völkermeer. Dann, wenn man weitergeht auf Vers 20, die Bibel geht sogar so weit und sagt, die Sterne kämpften mit. Wenn ihr Hebräer 1,14 lest, dann seht ihr, dass Gott sagt, manchmal ist auch Engelsdienst vonnöten. Und Engel kämpfen mit, das sind die Sterne. Manchmal kämpfen Engel mit, Sterne können aber auch Führer sein, muss man auch sagen. Es kann beides bedeuten. Es können laut Offenbarung 1 Führer einer Gemeinde sein, laut Offenbarung 1, 2 und 3. Es können aber auch Engel sein. Lassen wir uns mal offen, was hier gemeint ist. Aber wenn die Sterne des Himmels gemeint sind, sind sicher Engel. Das darf man nicht unterscheiden. Und das darf man nicht vergessen zu unterscheiden, es gibt beide Schienen. Wisst ihr, manchmal hat Gott auch durch Engel in unserem Leben Dinge getan, die siehst du gar nicht. Wir werden im Himmel einmal staunen, was Gott alles getan hat. Nicht nur in den Kriegen mit Israel, die hätte den Krieg nie gewinnen können. Ich hab die Bücher gelesen, auch die weltlichen Bücher. Die konnte den Krieg nicht gewinnen, ist ausgeschlossen. Du kannst doch nicht mit einer Krauthacke gegen einen Panzer angehen. Und trotzdem hast du es gemacht und hast gewonnen. Das ist einfach, das siehst du, wie Gott letztendlich Sieg gibt. Und Gott hilft manchmal durch Engelsdienst, auch bei den Gläubigen. Ich bin überzeugt, dass man braucht ihn nicht zu suchen. Das ist nämlich das Interessante. Wenn dann einer kommt und sagt, ich bin der Engel Gabriel, dann kannst du gleich aufhören, weil das ist er nicht. Weil die Bibel das nicht kennt in dieser Art und Weise, wie es da in der Welt geschehen ist mit den Beifahrern. Sondern Gott schenkt Engelsdienst, die gesandt sind für die Heiligen. Und da sagt zum Beispiel Paulus einmal, und sie haben ohne es zu wissen Engel beherbergt. Manchmal schickt Gott Engel. Und du merkst es nicht, du bist ein ganz normaler Mensch, der dir hilft. Wisst ihr, das werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Dann werden wieder ein Täter, was Gott auch an dem Punkt getan hat. Aber es geschieht, wenn Mensch auf dem Esel reitet, wenn Mensch in der Nachfolge geht, wenn Mensch letztendlich der Weg des Lammes geht. Was jetzt interessant ist, wenn man Vers 21 weitergeht, der Bach Kison riss sie fort, der feindliche Bach Kison, das heißt, mitten im Kampf heißt jetzt plötzlich, meine Seele tritt kräftig auf. Das Wort das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wo Menschen sind, die diesen Lammesweg gehen, wo Menschen sind, die diese Kraft Gottes haben, wo Menschen dem Lamme folgen, wo Menschen auf dem Esel sitzen, wo Menschen auf diesen kostbaren Decken sitzen, wo Menschen gedenken, wo Menschen kämpfen, wo es der geistliche Weg geht, der Weg ist ein Schaß, dort ist Kraft. Das ist einfach eine Tatsache. Wisst ihr, der alte Amtsleiterin Teilfinger hat manchmal gesagt, ich habe mal mit ihm verhandelt, das hat mich sehr erbaut. Die Sache war eigentlich so, dass sie nicht so ganz, ich sag's mal, die war nicht sauber und die war nicht wasserdicht, die konnte man nicht machen so, die hat gehinkt, die war einfach nix. Dann hat er den schönen Ausspruch geprägt und mir war es natürlich klar, dass dieser Ausdruck nur vom alten biblischen Denker kommt. Er hat das ja nicht gewusst, weil er gläubig war. Dann hat er gesagt, die Sache ist lendenlahm. Und die Bibel sagt ganz klar, die Lende ist der Sitz der Kraft. Und manchmal sind die Gläubigen lendenlahm. Da ist einfach keine Kraft da. Wenn man aber diesen Weg geht, den die Deborah besingt, dann ist Kraft da. Das ist einfach ein Kriterium auf den geistlichen Weg. Kraft. Und das ist ein Unterschied, wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen geistlicher Kraft und Schwäche. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Man kann menschlich schwach sein. Man kann körperlich schwach sein. Man kann von der Veranlagung her schwach sein und trotzdem stark. Es geht. Und die Kraft, die meint hier die Bibel. Und das ist hier, wo die Bibel sagt, du, meine Seele, tritt kräftig auf, da ist dann Kraft da. Wisst ihr, wie es euch geht? Also ich sage euch einfach mal Erfahrung aus 26 Jahren gläubig sein. Ich kenne keinen einzigen Fall bei mir persönlich, wo, wenn ich passiv wurde, wenn ich der Schwäche nachgab, wenn ich in Selbstmitleid gebadet habe, wenn ich einfach nachgegeben habe, ich kenne keinen Fall, wo ich geistlich nur einen Millimeter gewonnen habe. Ich kenne aber hunderte, tausende von Fällen, wo ich mich plötzlich zusammengerissen habe und gesagt, ich will Gott freiwillig dienen und kräftig aufgetreten bin, mir bewusst geworden bin, dass die Kraft Gottes, ich mich Gott geöffnet habe und angefangen habe zu handeln, wo ich schlagartig geistlich Besserung kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Passivität, Labilität, sich gehen lassen, ist immer vom Teufel. Nie von Gott. Wo Gott ist, tritt das Geistliche kräftig auf. Das ist einfach so. Und wenn man jetzt hier sieht, Vers 23, einfach nochmal die Prinzipien, die sie hier, sie beschreibt jetzt wieder. Sie sagt, verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn, der Herr Jesus selber, und zwar, wenn sie nicht zu Hilfe kamen. Und da sieht man wieder etwas, wie es im Reich Gottes mit Hilfe geht. Das heißt, Gott will ganz bewusst den Leib des Christus laufen lassen. Er will ganz bewusst, dass diese Leibes, diese Gliederfunktion, dass die funktioniert. Und hier ist das genauso gleich wie ihr verflucht, wer das Werk des Herrn lässig trägt, das ist genau das. Sie kamen nicht zu Hilfe. Und darum ist es wichtig, wisst ihr, man kann streiten über die Bereitschaft zur Wiederkunft Jesu. In Matthäus 24 steht halt ab 45 glasklar, dass das ein Kriterium ist, ob man Gott dient oder ob man seine Berufung antritt, ob man vorne draus geht, dass man bereit ist. Wisst ihr, warum die letztendlich bereit sind, weil sie gar keine Zeit haben, etwas anderes zu tun. Sie kommen nicht auf dumme Gedanken. Sie haben gar keine Zeit, weil sie Gott dienen. Und um das geht es letztendlich. Und zwar, da ist Mitarbeit gefordert. Und jetzt zeigt die Deborah nochmal ganz klar, wo letztendlich die Mitarbeit nicht geschieht, da gehst du, ob du willst oder nicht, um Fluch. Du stellst dich dagegen Gott, ob du willst oder nicht. Du hinderst. Das ist ja bei das, wo der Herr sagt, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Na, ich sag da einmal, wer nicht gegen uns ist, für uns. Das ist ein geistlicher Hintergrund. Das ist genauso, wo Gott einmal sagt, er antwortet dem Narrheit in seiner Narrheit. Und der Vers drauf sagt, er antwortet dem Narr nicht in seiner Narrheit. Und auch zweimal der Grund. Beides muss richtig einsetzen. So ist hier auch gemeint. Aber es ist ganz klar, Gott will diese Mitarbeit. Ich habe Parallelstelle, kannst du in Ruhe nachlesen. Und dann bringt er als Beispiel die Frau Jaels. Und die Frau Jaels, was hat die getan? Aus unserer humanistischen menschlichen Sicht brutal gehandelt. Also müsst ihr mal den Text schon angucken. Er lobt sie noch, dass sie ihn gut bewirtet hat. Ich vorstelle, er lobt sie noch und sagt, sie hat das gut gemacht, er hat bloß Wasser wollen, sie hat ihm sogar Butter gebracht. Sie war doch freundlich zu ihm und trotzdem bringt sie ihn um. Und du siehst, die Frau Jaels war jemand, der genau so gehandelt hat, wie es Deborah beschreibt. Sie hat gehandelt. Sie ist auch nur punktuell auftreten, nur einmal, wo es galt, der Mutter in Christo, und dann hat sie gehandelt. Sie war am richtigen Platz. 1. Korinther 12, Vers 18. Es gibt Stellungen am Platz des Christus, wo du vielleicht bloß einmal öffentlich in Erscheinung trittst und dann aber richtig zum richtigen Punkt. So wie ein Busch beschreibt es, wie manchmal Leute nur einmal in Erscheinung getreten sind in seinem Leben und den entscheidenden Dienst getan haben. Beschreib mir doch, wo er seine kleine Versammlungssaal kriegt, wie dann ein Bruder bloß auftritt und sagt, das muss ich vorstellen, wie ein Busch kann keine Versammlung mehr halten. Und plötzlich kommt ein, und der kriegt nichts vom Wirtschaftsamt, der ist erledigt. Gell? Und plötzlich kommt der Mann und sagt, der ist nie mehr aufgetreten, der ist nur einmal aufgetreten. Und sagt dann plötzlich, Pastor Busch, da gibt's was. Was denn? Ich habe einen Schlüssel. Ja, für was? Für einen Versammlungssaal. Den habe ich seit Jahren. Das ist gemietet seit unendlicher Zeit. Da war früher mal, der Säger bis ins Social Degree, da war früher mal Versammlung. Ich habe den Schlüssel. Ich warte nur, bis einer kommt. Und jetzt kommst du, jetzt kriegst du den Schlüssel. Er sagt, der ist mir nie mehr begegnet in der Weise. Er sagt, da war seine Stunde. Und so ist die Frau Jaels. Wenn die Stunde schlägt, dann geht's. Die Frau am richtigen Platz. Und jetzt, Ende tut's bei Deborah, das Lied schließt. Jetzt macht sie Quintessenz. Das heißt, sie zieht einen Schluss. Sie zieht eine Schlusskonsequenz. Sie sagt, also müssen umkommen, o Herr, alle deine Feinde. Die aber ihn lieben, müssen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht, in ihrer Macht. Und da sieht man was, und das ist das Doppelte. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder immer gut, also manchmal musst du einfach, du musst dich lösen von deiner Vorstellungen. Ist euch aufgefallen, dass im Reich Gottes fast alles doppelt ist. Fast alles doppelt. Kluge Jungfrauen, Törichte, Blaue, Entschiedene, Licht, Finsternis, Himmel, Hölle, fast alles doppelt und da hast du wieder dieses Dualismus. Da hast du zum Beispiel, da hast du die Feinde Gottes und bei denen sagt die Bibel Gericht. Da hast du die Freunde Gottes, bei denen sagt die Bibel Säge in Fülle. Sie werden sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und wie ist die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht? Kräftig. Alte Liebe, die ist nicht lasch, die ist nicht weich, die ist kräftig. Und da hast du wieder genau das, weil ich bin dankbar, dass er mir das als junger Gläubiger beigebracht hat. Und das ist das, was die Deborah umgetrieben hat. Das ist der Schluss für ihrem Siegeslied, wo sie sagt, nicht nur die richtige Herzenshaltung, diese demütige Haltung, auf Gott zu vertrauen, dass er der Handeln ist. Ein Gläubiger zu sein, der auf dem Esel reitet, wieder geboren ist, gewaschen ist im Blut des Lammes, der den Weg des Lammes geht, der diesen Weg der Berufung geht, diesen Weg des Dienstes geht, Gott wirklich dient, freiwillig. Sondern sie sagt hier, da wird noch was passieren. Und zwar, die werden zeigen, wie die Sonne in ihrer Kraft der Unterschied zu denen vorher. Dann und sie die Kehre zum vorigen Vers. Und das ist das, was in Malachi 3,16 steht. Da besprachen sich auch die Gottesfürchtigen miteinander und der Herr merkte darauf, hörte es und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Ist euch klar, dass Gott ein Buch schreibt, ein Gedenkbuch, wo die drin steht, die hier von der Deborah beschrieben sind, die der Weg des Lammes geht, die freiwillig Gott dienen. Hier kommt dann was Interessantes. Er sagt nämlich hier, sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, an dem Tage, den ich bereite, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden. Auserwähltes Eigentum, an dem Tage, wisst ihr, was es für ein Tag ist? Das ist der Gerichtstag. Das ist der Tag des Gerichts. Die Bibel sagt, der Tag des Herrn ist das Gericht. Und ich will ihr schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. der ihm dient. Merkt ihr was? Dem freiwillig dient. Dann werdet ihr wiederum, also werdet ihr es nicht nur einmal sehen, werdet ihr es immer wieder sehen, dann werdet ihr wiederum den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen, eigentlich heißt es Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der nicht dient. Und hier am Schluss von unserem Text, im Richter, hast du genau die Situation, die in Israel war. Ein Teil des Volkes hat Gott gedient. Ein Teil des Volkes hat letztendlich Gott nicht gedient. Und die Deborah beschreibt die Herzensstellung und die Situation derer, die Gott dienen, zeigt aber gleichzeitig auch, was in denen sich abspielt, die Gott nicht dienen, zum Beispiel da in ihrem Völkermeer sitzt. Und im Endeffekt zeigt sie dann, dieser Unterschied wird am Schluss im Gericht gravierend hervorbrechen, und zwar gravierend. Und zwar die eine werde dumm kommen und die andere werde sein wie die Sonne so in geistlicher Saft und in der geistlichen Kraft. Das ist auch interessant. Ihr müsst mal sehen, wie die alten Gläubigen gestorben sind. Also man kann über Tore schelten. Ich schilde auch über ihn, aber ich zähle immer nur zu meinen geistlichen Vätern, trotz allem. Was er mir geistlich beigebracht hat, zum Beispiel über Evangelisation, über Dinge durch seine Bücher, ist hervorragend. Was er mir über Geistestaufe beigebracht hat, hätte er besser nicht beigebracht. Weil er sich total geirrt, obwohl er ein Gegner der Pfingstbewegung war, sich geirrt an dem Punkt lehrmäßig. Er war kein Lehrer, hätte er bleiben lassen sollen. Vielleicht ein anderer machen lassen sollen. Weil er die Leute irre geführt, weil er nicht seine Berufung ertreten hat. Aber etwas habe ich doch bei so Leuten beim Tore gelernt. Müssen wir gucken, wie er gestorben ist. Er hat eine neue Bibel gekriegt, er konnte Deutsch, von seinen Vorfahren her. Er hat eine neue deutsche Bibel gekriegt. Der lag auf seinen Knien über der Bibel und plötzlich hat sich gemerkt, dass er nicht mehr lebt. Und wenn du so stirbst, dann stirbst du wohl. Nun, tot. Das ist ein würdiger Tod. Für so einen Mann. Über der Bibel, plötzlich war er weg. Das ist das. Wie die Sonne in ihrer Kraft sind die Gläubigen, die Wahren. Und der Rest der Abfall kommt um. Die geht unter. Irgendwann geht sie unter. Wie der Asaf sagt, ich muss nur warten und ins Heiligtum gehen, bis es soweit ist. Ich kenne das. Wie oft habe ich gesagt, Herr, warum? Warum, wenn man dir dient, geht es so, dass du immer unter durch musst. Warum die anderen? Habe ich auch schon oft gesagt. Aber es ist Schnarrheit. Du musst nur ins Heiligtum, ins Innerste. Und wirklich steht dort nicht Heiligtum, sondern im Hebräischen steht dort in die Heiligtümer. Also du hast öfters nötig, bist, und nicht nur das Heiligtum, sondern das Allerheiligste, bis du begreifst. Und jetzt kommt was hochinteressantes, wenn man das begreift. Und jetzt hat Deborah ihr Siegeslied gesungen. Sie hat ihre Herzensstellung erklärt. Sie hat die Herzensstellung des Überrechtes, der wahren Gläubige erklärt. Sie hat letztendlich erklärt, warum ein Teil des Volkes nicht mitgeht. Und sie hat die geistlichen Prinzipien gezeigt, wie man zum völligen Sieg kommt. Und dass am Schluss halt abgerechnet wird, das Gericht und die Wirkung der Erlösung am Schluss erst zur Ausreifung kommt, dann kommt irgendwann raus, nur Frage der Zeit. Da kommt der herrliche Satz am Schluss. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Und dann kommt doch der Dienst der Deborah, weil sie mit Barak auf der Ellenbogen geschlagen hat, sage ich mal, kam der völlige Sieg, doch die freiwillig Gott dienenden, kam Sieger in diesem Volk. Die Erweckung hat bewirkt, dass der Abfall gebremst wurde, Israel ist plötzlich wieder in einem Zustand, wo es Gott gedient hat. Aber jetzt kommt was Hochinteressantes. Es waren 40 Jahre. Geschwister, wenn etwas klar ist, dann muss uns etwas klar sein. Die Zeiten der Ruhe sind immer die Zeiten der Prüfung. Ich habe zwar in Zeiten des Kampfes viele Fehler gemacht, aber ich habe in der Regel keine falsche Entscheidung und meistens nicht gefällt, wenn der Kampf war. Ich habe meistens die falsche Entscheidung gefällt und geistlich Dummheiten gemacht, wenn es ruhig war. In der Phase der Ruhe, dort ist die Zeit der Bewährung. Das werden wir sehen, wenn wir zu Kapitel 6 gehen. Nämlich Kapitel 6 beginnt nach diesen 40 Jahren und die Kinder Israel taten, was böse war vor dem Herrn. Und Zeit der Prüfung hat immer einen Hintergrund, dass sie die zwei Gruppen aus Vers 31 hervorbringen. Gott lässt das Böse und das Gute immer ausreifen. Das ist ein Prinzip. Das seht ihr in der Offenbarung 22, seht ihr in Daniel 12. Er lässt es ausreifen. Und Zeit der Prüfung sind Zeit der Ausreifung. Und dann sieht man, was wirklich drin ist. Wenn kein Druck ist, wenn Gott das laufen lässt, wenn er uns letztendlich selber, ich sag's mal, gehen lässt, dann siehst du, ob jemand freiwillig Gott dient. Nämlich wenn der, wo Gott freiwillig dient, am Schluss letztendlich, wenn es zum Kampf kommt, dann ist er immer noch da. Der, wo Gott nicht freiwillig gedient hat, der Gott schandehalber gedient hat, der einfach mitgelaufen ist, der vielleicht nur getan hat und Theater gespielt hat, der wird am Schluss nach diesen 40 Jahren, nach der Zeit der Prüfung, ist er weg. Das ist keine Frage, das ist weg. Aber die wahren Gläubigen sind noch da. Und dann siehst du diese herrliche Siegesphase der Deborah nur wenig halte, die Leute vergessen. Und dann kommt der Abfall nochmal zur Stufe härter, wie er vorher war. Und wiederum interessant, du findest aber mittendrin wieder einen. Der Gideon, du findest wieder einen. Der war genauso feig wie der Barak. Der hat die Eiche dann nachher bei Nacht gefällt, weil er feig war. Aber er hat sie gefällt. Wie er sie gefällt, ist doch egal. Ich bin halt so, wenn er sagt, wie jemand die Eiche fällt, die Götzereiche, das ist mir egal, er kann es auch bei Nacht machen. Hauptsache morgens nimmt sie weg. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch so eine herrliche Siegesphase, wie die Deborah hat, ist gefährlich. Und jetzt kommt das, was der Jesus gesagt hat. Wachet alle Zeit. Habe Acht auf dich selbst. Habe Acht auf die Lehre. Wachet. Selbst wenn man auf dem Esel sitzt. Selbst wenn man dem Lamm folgt. Selbst wenn man den Weg geht. Selbst wenn man zum Überrest gehört. Selbst wenn man mit der Deborah und dem Barak in den Krieg zieht. Muss man aufpassen. In diesen 40 Jahren lauert die Gefahr. Und entscheidend ist vor Gott nicht, wie man zur Zeit der Deborah war, sondern entscheidend ist vor Gott, wie man zu Beginn von Kapitel 6 steht. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Am Ende zählt man zusammen, geistlich. Und wenn du das jetzt einmal von vorne bis hinten siehst, dann hast du vor Deborah her einfach ein geistliches Prinzip, einen geistlichen Weg, den ihr gehen könnt, aber einen geistlichen Weg, den ihr nicht gehen könnt. Und Gott sagt was ganz einfach, am Schluss zahlt ihr den Preis. Wichtig ist, wichtig zu begreifen. Am Schluss wird abgerechnet. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Der Jesus, ich möchte einfach danken, dass du als Engel des Herrn vor uns hergegangen bist, da in unserem kleinen Leben. Dass du immer wieder auch Menschen wie Deborah hast erweckt, die dann auch letztendlich, wenn Schwachheit da war, letztendlich einen Barak angeschubt haben. Dass in unserem Leben immer solche Menschen gab, die durch ihre Lebensfunktion da waren. So wie beim Wilhelm Busch auch der Mann da war, dass so bei uns immer im entscheidenden Moment Menschen da waren, die letztendlich dein Wille getan haben, die deine Schiene durchgezogen haben, deiner göttlicher Kraft einen Weg gebrannt haben, auf das letztendlich diese Gläubigen wieder, und das sind auch wir letztendlich, auf dem Esel sitzen durften, gewaschen in deinem kostbaren und teuren Blut, dir dem Lamme folgen, wohin es geht, trotz allem Versagen. Ich habe euch bitte, gib doch Gnade, dass wenn bei uns die 40 Jahre rum sind, dass dann ein anderer Zustand ist wie in Kapitel 6 zu Beginn. Dass dann ein Zustand noch weiterhin da ist, so wie es heißt letztendlich von den wahren Glaubenshelden. Auch im Alter hat die Kraft nicht nachgelassen. Dass dann letztendlich sich zeigt, wer wirklich dir dem Lamme folgt und wer dir nicht folgt. Gib einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.